Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist.
Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute geht es endlich weiter mit unserer Reihe der Fragenbeantwortung quasi vom Fachtag Neurodivergenz von unserem Kompetenznetzwerk. Heute habe ich meine liebe Mildi eingeladen, die schon viel zu lange nicht mehr hier im Podcast war, schon mindestens eine Woche. Stimmt, letzte Woche warst du mit dabei, gell? Weil du am Fachtag ja das Thema Hochbegabung gemacht hast als Richtig. Begabungspädagogin und da gab es noch etliche Fragen dazu, die wir gar nicht alle klären konnten. So viele waren das. Und die haben wir heute mitgebracht und die darfst du beantworten.
Total gerne.
Genau. Ich habe gesagt, wir stellen uns heute nicht mehr vor, weil wer uns jetzt noch nicht kennt und wer die Mildi noch nicht kennt, der hat eine Bildungslücke. Die könnt ihr jetzt aber aufholen, indem ihr die 50.000 Podcast-Folgen mit der Mildi anhört, die es schon gibt bei Zeit zu wachsen. Da stellt die sich jedes Mal ganz brav, ganz ausführlich vor. Aber heute mal gesagt, wir sind müde, es ist kurz vor Weihnachten.
Interessiert eh keinen.
Nein, Quatsch, natürlich. Also die Mildi ist super, das ist alles, was ihr wissen müsst. Und die, also meine Oma hat gesagt, hat in jedem Dorf einen Hund, sag mal beim Watten, die kann so ziemlich alles. Das ist eine kleine Tausendsasserin. Und deswegen lohnt es sich, das nachzuforschen. Ihr könnt auch einfach auf mildikarinsand.de
Richtig, genau.
Gehen und wunderschöne Website. Da guckt ihr einfach mal nach. So, Mildi. Jetzt haben wir 12 Fragen und ich habe natürlich keine parat. Nein. Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen, sind wir schon mal durchgegangen, was noch über war. Auf jeden Fall gab es eine Frage dazu, ab welchem Alter es Sinn macht, ein Kind auf Hochbegabung testen zu lassen. Ich glaube, das war sogar ein konkretes Alter, 3 Jahre alt,
genau, da
hatte die Mama gefragt.
Genau, das Kind in dem Beispiel war meine ich, 3 Jahre alt und da war die Frage, ob es Sinn ergibt, das jetzt schon zu testen. Ich finde tatsächlich nicht. Also bei einem 3-jährigen Kind, ich finde eine Testung, anders angefangen. Also grundsätzlich ist es schon so, je früher identifiziert, desto besser. Ne? Ja. Wenn ich es identifiziert habe, dann kann ich eben auch reagieren und was tun. Die Frage ist nur, was tut man bei einem 3-jährigen Kind? Ne? Tut man überhaupt was? Hat das irgendeine Konsequenz? Solange das Kind noch irgendwie in die Krippe geht, sowieso nicht. Ne?
Ja.
Und im Kindergarten in dem Alter auch noch nicht wirklich. Und es ist halt so, in dem Alter gibt es einfach so große Entwicklungsdifferenzen einfach. Ne? Also das kann auch einfach mal eine Zeit lang ein gewisser Entwicklungsvorsprung sein, der sich dann aber auch wieder ausgleicht. Ne? Und okay. Es gibt Testverfahren für so kleine Kinder. Es gibt private Institute, die sowas anbieten. Das kann man machen. Da zahlt man dann halt ein paar hundert Euro dafür. Unterm Strich kann da aber auch nur rauskommen, ja, könnte sein, dass.
Verdacht auf, ne? Und so.
Genau. Ne? Weil so wirklich greifen kann man es da eben auch noch nicht. Und ne, wie gesagt, es hat nicht wirklich eine Konsequenz und deswegen kann man es auch lassen. Und Eltern von 3-Jährigen wissen auch, wie viel die motiviert sind.
Ja.
Ne?
Oder nicht, je nachdem.
Oder eben auch nicht. Ne?
Genau.
Und wenn da die Motivation fehlt, das Kind einfach noch nicht wirklich verstehen kann, worum geht es jetzt da, ne? Warum muss ich das jetzt machen,
ja,
dann kommt auch nicht wirklich was dabei raus. Also ich finde, das kann man sich aufheben bis zum Vorschulalter. Wenn es dann auch wirklich darum geht, Fragen zu beantworten, Fragen zur Einschulung, wohin, wann, ne, ob oder noch nicht, und auch um vielleicht dem Kindergarten gegenüber argumentieren zu können, dass da mehr notwendig ist fürs Kind, oder auch um dann eben auch so Sachen dann anzuleiern wie vielleicht ein italienischer Sprachkurs oder Schwimmkurs oder ein Instrument lernen oder sowas. Also es gibt natürlich, es gibt auch schon Dreijährige, die anfangen, Geige zu spielen, aber das sind halt die Riesenausnahmen. Nee, also ich finde, in dem Alter kann man das auch, also selbst wenn es so ist, kann man das noch super auffangen,
Ja.
einfach so.
Ich glaube, um das geht es eigentlich auch vorrangig, dass wir sagen können, also später in der Schule, da macht es total Sinn, das schwarz auf weiß zu haben. Einfach weil es auch, glaube ich, da haben wir dann eher auch noch eine Frage zur Schule, schon hart genug ist, wenn man es diagnostiziert hat oder den Nachweis hat, dass ein Kind hochbegabt ist, muss man schon trotzdem genug gucken, dass es anerkannt wird, dass die entsprechend handeln. Und ich glaube, jetzt im Kindergartenalter, das Einzige, was mir einfallen wird, ist, wenn das Verhalten im Kindergarten so extrem auffällig ist, dass man dann halt den, wie du schon gesagt hast, so einen Schubs geben kann und sagen, Mensch, da würde ich auch nie sagen, ich denke ja, mein Kind ist unterfordert, sondern ich würde aber sagen, also der Kinderarzt, die Kinderärztin hat halt gemeint, das ist schon ein sehr wiefes Kerlchen, sehr wiefes Mädel, vielleicht brauchen die ein bisschen mehr Input und die Verhaltensauffälligkeiten entstehen vielleicht durch Unterforderung oder ein bisschen Langeweile. Kann ich euch jetzt nur mal so an die Hand geben? Also ich kann euch nur den Tipp geben, auch als Erzieherin selber aus dem, was ich für Erfahrungen mit Kollegen und Kolleginnen gemacht habe, dass es gut ist, wenn man nicht selber sagt, ich denke, mein Kind ist hochbegabt, weil dann hört man die Augen förmlich rollen.
Richtig.
Ja, genau. Aber ansonsten, wie die Mildi euch gerade gesagt hat, dann könnt ihr euch da jetzt
Ja.
entspannen.
Also wie gesagt, mit einer konkreten Fragestellung Vorschulalter, ne?
Ja.
Eins meiner Kinder ist mit 4,5 zum ersten Mal getestet worden. Man kann halt, wenn die Kinder dann schon eingeschult sind, dann kann man auch schon andere Tests verwenden und differenzierter nachgucken. Also es ist in so jungen Jahren, es ist halt noch sehr, sehr grob und sehr oberflächlich und hilft einem möglicherweise auch nicht wirklich weiter.
Ja.
Ne? Und dann lohnt sich der Aufwand auch nicht. Und im
Ist
Zweifel, wie
ja.
gesagt, man müsste selber bezahlen. Ne? Man hat dann aber auch nicht wirklich deutlich mehr in der Hand. Na, dann lieber noch ein Jahr oder zwei warten und dann gucken, na, wie sich es dann darstellt. Es ist ja auch so, man darf ja auch nicht zu oft testen. Na? Also
Ja.
frühestens nach 12 Monaten ist dann wieder ein Test möglich, besser sogar 2 Jahre dazwischen, weil sich das sonst einfach, na, man kann es auch trainieren, wenn man zu häufig testet.
Genau, also das heißt, du kannst quasi dann ein falsch positiv haben, in Anführungsstrichen, weil wenn ich jemanden so auf diese Intelligenz, also wenn ich das vorher üben würde mit dem
Genau.
Kind, ist klar, dass der dann vielleicht ein extrem oder sie ein extrem hohes Ergebnis erzielt, einfach
Ja,
weil das schon bekannt
deswegen kann
ist.
man sich
Ja.
diese Tests ja auch nicht einfach so irgendwie aus dem Internet rausziehen, ne? Um genau das eben möglichst auszuschließen. Also
Ja.
es gibt natürlich ähnliche Sachen, es gibt auch irgendwie Bücher oder sowas, ne? Mit so ähnlichen Dingen, na, und klar kann man das dann schon, wenn man weiß, was da verlangt wird, kann man schon auch Kinder trainieren und darauf
Ja.
vorbereiten. Na, jemand, der wirklich ein hochbegabtes Kind hat, der wird es nicht machen.
Ich
Na?
wollte gerade sagen, also die Frage ist natürlich auch, was bringt einem das? Jetzt, manche würden halt dann vielleicht denken, ja klar, das ist eine Form von Prestige, wenn dein Kind besonders klug ist, vor allem, weil es ja auch immer so ein bisschen auf uns zurückstrahlt, weil es ja, hast du ja im Vortrag gesagt, es hat eine genetische Komponente. Also, wenn mein Kind so wahnsinnig schlau ist, dann heißt es ja wahrscheinlich, ich bin auch nicht ganz doof. Aber
Zumindest teilweise, ja.
ja, um mal abgesehen davon, also so wie ich das jetzt erlebe von dem, was du erzählst und was ich aus dem Bekanntenkreis kenne, es ist ja nicht immer, also das ist ja Fluch und Segen gleichzeitig. Das ist ja nichts, wo du sagst, Hochbegabung macht es meinem Kind im Leben einfacher. Also die erste Hälfte des Lebens schon mal erstmal nicht. Da muss man ja
Ja.
wirklich gut begleiten, genau wie bei anderen Neurodivergenzen auch, dass die da nicht untergehen, dass die zurechtkommen, dass sie nicht auffallen durch unangenehmes Verhalten, einfach weil sie nicht kriegen, was sie brauchen, ne?
Ja,
Also
ganz genau. Also
ist,
ich
ja.
bin tatsächlich als hochbegabte Mutter hochbegabter Kinder, bin ich
Ja.
tatsächlich der Meinung, wer sich ein hochbegabtes Kind wünscht, der hat keins.
Be
Ja.
careful what you wish for, wie der
Ja,
Engländer
ganz
gesagt.
klar.
Ja.
Also nichts gegen meine Kinder, überhaupt
Nein,
nicht,
die
ja.
sind
Aber es
toll.
ist
Du
einfach,
auch.
es ist schon,
Ja.
danke, es ist schon einfach eine Herausforderung.
Ja.
Und es ist für die Kinder selber. Ich habe es ja auch durch, ne? Es
Ja.
ist
Du bist halt immer
Ja,
anders.
ne, man hat natürlich an manchen Stellen hat man Vorteile, ne? Braucht man, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber man hat auch Nachteile,
Ja,
ja.
und es
Und
gibt
das sind
keinen
halt auch.
Nachteilsausgleich, obwohl du welche hast. Das finde ich halt so, weil das wird ja quasi dann eben, das ist ja nichts, wo dann die Leute sagen, ah, das ist eine Diagnose, weil es ist ja keine Diagnose. Das ist ja nur, es ist ja keine Krankheit oder auch keine Störung. Es ist ja einfach eine Feststellung, die was aussagt über den Menschen, klar. Aber keiner sagt dann, ach so, ja dann, Mensch, da müssen wir uns aber jetzt besonders kümmern, dass das Kind da nicht untergeht, ne? Und
Ja,
irgendwie sich
genau das ist der
einfügen
Punkt.
kann, ja.
Also ja, weil die Nachteile sind halt nicht, es sind halt nicht so greifbar, ne? Also du
Ja.
kannst halt da auch nicht irgendwie einen Nachteil ausgleichen, dadurch, dass du mehr Zeit gibst oder,
Ja,
ne?
ja.
So ist es halt da nicht, ne? Sondern die Nachteile sind so Sachen wie, dass man vielleicht mehr Zeit braucht, weil man unendlich um die Ecke denkt
Ja,
und
ja.
einfache Rechenaufgaben, Sachaufgaben
Es ist
vom
immer
einen zum
Spiel zur
anderen, ne?
Interpretation. Also das fällt mir
Ja.
ganz oft auf bei gerade jetzt bei den Aufgaben. Wir haben vorher darüber geredet, dass sich das ja schon ein bisschen verändert hat in der Grundschule über die Jahre, wie ich das beobachtet habe bei meinen Kindern. Und was mir ganz krass auffällt, ist, dass die Aufgabenstellungen so schwammig oft sind, so unklar und so viel Raum zur Interpretation lassen, dass meine Kinder da auch zum Teil, also sich einfach nur an dieser Frage festbeißen, auch wenn die Beantwortung erstmal gar kein Problem an sich wäre vom Wissensstand her. Aber die könnten ja auch das und das gemeint haben. Aber was ist, wenn das und das noch mitgedacht ist? Oder wenn es so und so läuft und dann denkst du dir echt so, okay, und wenn das in der Schulaufgabe so ist, dann sitzt du jetzt 30 Minuten an dieser Frage und dann sagen die da vorne so, ihr habt noch 5 Minuten, dann müsst ihr abgeben und der Rest von der Schulaufgabe ist noch leer.
Ja, ganz genau.
Ja.
Na, und das kannst du halt, das ist nicht greifbar, ne? Und das ist
Ja.
aber ja auch nicht wegzureden. Also das
Nee.
kriegst du ja, verlang mal von einem Kind oder erklär mal einem Kind, dass es nicht so um die Ecke denken soll, wenn es gar nicht anders kann.
Ja,
Ja, das
also
ist
das
ja
ist
der
ja wie hör
Punkt.
auf zu atmen. Ja, das ist
Ja,
ja
du kannst es ja nicht
automatisch.
ausschalten.
Ja.
Ne, der Kopf macht das
Ja.
einfach. Und das stellt einen häufig vor Herausforderungen. Ne? Und
Also wir
ist
sollten es
ein
nicht faken,
Nachteil.
dieses Testergebnis. Also ich sag's euch gleich, ich könnte eure Kinder auch so fördern, ohne dass er mit denen trainiert auf einen IQ-Test, damit da irgendeine Zahl
Ja,
steht, die belanglos ist und die euch dann ja auch nicht weiterbringt. Also
kann
wenn
man
das
sich
nicht in echt so
sparen.
ist.
Ja, also es gibt halt mancherorts gibt es halt hochbegabten Klassen oder hochbegabten Schulen, in Bayern jetzt so gut wie gar nicht, ne? Aber
Nee,
in anderen
wir sind ja
Bundesländern
alle
vielleicht, ne?
hochbegabt hier, Meli. Das ist, weil wir ein
Ja,
ganzes Bundesland
natürlich.
voll
Ja,
hochbegabter sind.
Bayern sowieso, ne? Naja. Und ne, da werden manche dann schon irgendwie ein bisschen hintrainiert, ne, um da hingehen zu können. Aber damit tut man seinem Kind ja auch keinen
Wollte gerade sagen,
Gefallen.
also de
Ne?
denken, aber
Weil
dann
es
denken die
steht ja
Menschen
dann
das nicht
auch,
durch. Also
ja,
das,
ne? Kommt ja raus. Ne?
ja.
Und unterfordert zu sein, ist genauso doof wie überfordert, ne? Und
Absolut, ja.
umgekehrt. Und nee, also es kann man lassen. Und wir fassen noch mal zusammen. Nicht zu sehr auf die lange Bank schieben, ne?
Aber auch nicht so
Wenn
doll
ein
früh.
konkreter Verdacht besteht,
Ja.
aber zu früh, also wie gesagt, ne? Frühestens Vorschulalter, ne? 4,5, 5, 5,5 oder dann eben nach der Einschulung. Ne? Mit 6, 7 kann man dann schon andere Tests machen und dann zeigt sich es auch, wie geht es dem Kind in der Schule. Ne?
Ja.
Kindergarten kommt es halt hauptsächlich darauf an, dass die sich dort bewegen können.
Ja.
Ne? Und das Kind entsprechend füttern können. Das ist auch
Ja.
so, ne, wenn die Kinder da bloß ein paar Stunden sind, man kann vieles auch über die Freizeit ausgleichen. Ne? Es gibt hochbegabte Kinder, denen taugt es total, wenn sie dann in ihrer Freizeit nach
Ja.
dem Kindergarten, ne, sich
Voll die
mit
Action haben dann,
Musik
ne?
und was weiß ich
Ja.
beschäftigen können. Und die paar Stunden im Kindergarten ist das Programm dann schon auch okay. Ne? Es gibt
Ja.
genauso aber auch hochbegabte Kinder, für die ist es so schlimm auszuhalten, die, ne, meiner Kinder zum Beispiel so, das, ne, also egal, was wir in der Freizeit noch gemacht haben, ist überhaupt nicht gereicht. Ne?
Weil einfach zu wenig Input war am Vormittag.
Genau, ne,
Ja,
es war
okay.
so. schwierig auszuhalten, dass mein Kind trotzdem im Kindergarten total am Rad gedreht ist. Ne? Also
ja.
auch, aber muss man immer im Einzelfall gucken.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, das ist so ein guter Tipp, immer im Einzelfall zu gucken. Dann hatten wir noch eine Frage, die fand ich auch sehr gut. Da hat jemand geschrieben, das Kind ist quasi mit ADHS diagnostiziert und hat eine bestätigte Hochbegabung. Zu Hause haben sie wenig Probleme, aber in der Schule. Und ihnen stellt sich die Frage, ob es wirklich ADHS ist oder ob das Verhalten bedingt durch Langeweile ist. Leider wird in der Schule auf beide Diagnosen gar nicht eingegangen. Was kann dort helfen?
Ja, ach, ich glaube, das ist das, was gar nicht so selten vorkommt. Ne? Wir haben eine Testung, ne? Und wir haben Diagnosen. Ne? Also wir haben Diagnosen. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass die auf sinnvolle Art und Weise entstanden sind.
Ja.
Ne? Würde ich jetzt mal wohlwollend davon ausgehen. Und es kann ja beides vorkommen.
Ja.
Ne?
Ist auch gar nicht so selten. Also, ne?
Ja, genau.
Genau, ja.
Und es gibt natürlich auch einfach Überschneidungen. Ne? Dass es zu Hause wenig Probleme gibt, ist auch eigentlich gar nicht so selten, denn zu Hause kann sich das Kind eher so beschäftigen, wie es ihm taugt.
Genau.
Ne?
Ja.
Muss vielleicht nicht so viel Langeweile aushalten, muss nicht die ganze Zeit irgendwie still sitzen. Also den allermeisten neurodivergenten Menschen, Kindern geht es doch zu Hause besser als in der Schule, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ob das jetzt wirklich eine ADHS ist oder ob es durch Langeweile verursacht ist, ja, weiß ich auch nicht. Kann natürlich trotzdem sein. Ja? Dem Kind kann trotzdem langweilig sein.
Ja.
Na? Also es kann unterfordert sein durch die Hochbegabung und gleichzeitig auch ADHS-Symptome zeigen.
Ja.
Na? Kann natürlich verstärkt werden. Also ADHS-Symptome verstärken sich auch durch eine Unterforderung. Ne? Es kann sein, dass sich die Hochbegabung nicht so zeigt durch die ADHS-Symptomatik, ne? Dass deswegen auf die Hochbegabung nicht eingegangen wird.
Ja.
Ne? Das hat die Mutter, glaube ich, war es, ne? Waren ja sowieso hauptsächlich Frauen da, ne? Bei unserem Fachtag.
Ja.
Hat ja auch geschrieben, dass da überhaupt nicht drauf eingegangen wird. Ne?
Genau,
und das ist der Knackpunkt. Wir können es an der Stelle, können wir es auch nicht rausfinden, was es jetzt genau ist. Ne? Also kann man auf die Ferne nicht. Es wäre aber wichtig, das rauszufinden.
Ja.
Und dafür braucht es eben aber auch Menschen, die das auffangen, die das mittragen, die da unterstützen können. Und so scheint es aktuell nicht zu sein. Das Verhalten kann sich nicht verändern, wenn nicht drauf eingegangen wird. Das ist mal Fakt. Ja?
Das ist genau der Punkt, ja.
Na, und Anpassung für das Kind ist keine Extrawurst, ja, sondern die Voraussetzung dafür, dass das Kind gut dort in die Schule gehen kann und lernen kann. Na?
Ja.
Und man kann sich nicht dauerhaft gegen eine Unterforderung regulieren. Also das ist zu erwarten, dass es nur noch schlimmer wird. Ja. Und Gespräche fordern. Ja. Schulleitungen mit dazu nehmen, schulpsychologischen Dienst mit ins Boot holen.
Ja.
Wie heißt es dann?
Sozialarbeit, oder?
Ja, genau. Schulsozialarbeit mit ins Boot holen. Man muss auf Fördermaßnahmen bestehen. Man muss, ich würde mich schriftlich darauf vorbereiten, sammeln.
Ja.
Was sehen wir an Schwierigkeiten, an Beobachtungen? Ja, das alles mal sammeln, was da alles mit reingehört. Nicht auf Diskussionen einlassen, ob das Kind will oder nicht. Ja,
ja, und ob das Kind wirklich hochbegabt ist oder nicht, weil es vielleicht schlechte Leistungen hat in der Schule. Trotzdem
diskutieren, was es braucht. Ja, und unter Umständen gibt es jemanden in der Nähe von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind. Ne? Das ist ein Verein in Deutschland eben für und über hochbegabte Kinder. der oder die sich bereit erklärt, da mitzugehen zu so einem Gespräch, mhm. da zu unterstützen. Ja? Oder man könnte sich eben vielleicht von der Praxis, von der Diagnostikstelle, mhm. ne, wo die Diagnose herkommt, was Schriftliches geben lassen.
Das kann ich auch immer empfehlen. Also weil ich muss echt sagen, meine leider Erfahrung ist und auch die, was ich so viel erzählt bekomme jetzt auf Instagram und in Beratungen, dass den Eltern oft da, dass die Eltern da oft nicht so ernst genommen werden, obwohl das oft die Expertinnen schlechthin sind. Aber sobald man halt was Schriftliches hat mit einem Stempel und einem Siegel so ungefähr drunter von einer Arztpraxis, von einer psychologischen Praxis, von so einer Diagnostikstelle, dann hat das nochmal eine ganz andere Gewichtung. Also das ist, ich glaube euch, dass ihr das alles wisst und dass ihr da niemanden anderen braucht, der das für euch erzählt, weil ihr da wirklich Experten seid. Aber ist es für die Schulen auch oft aus anderen Gründen wichtig, dass die halt eine offizielle Stelle haben, die das bestätigt.
Ganz genau. Ja, also man kann auch tatsächlich einfach anders argumentieren. Ne? Das macht schon einen anderen Eindruck auch. Und also wichtig ist meiner Meinung nach, da wirklich auf die Barrikaden zu gehen und nicht locker zu lassen. Ne? Mhm. Und zur Not muss man auch wirklich, also entweder einen Klassenwechsel, wenn es an der Klassenleitung hängt. Ja. Ne? Das ist ja immer auch ein Personengeschäft. Ne? Also dass die komplette Einrichtung, die komplette Schule da sich total querstellt und es dann niemanden gibt, wahrscheinlich nicht so üblich. Ja. Ne? Aber es kann natürlich mal an einer einzelnen Lehrkraft auch einfach völlig scheitern. Oder manchmal ist es auch einfach schon so festgefahren, ne? Dass auch einfach ein Klassenwechsel gut wäre. Oder eben, wenn man wirklich überhaupt nicht weiterkommt, würde ich auch einen Schulwechsel in Betracht ziehen. Ja, also, denn die Kinder gehen dran kaputt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die so permanent leiden und da niemand da ist, der sich auch für sie einsetzt. Also ich finde, wenn ein paar gute Lehrpersonen da sind, die das wirklich im Blick haben und die sich einsetzen, das macht oft, also ich finde, das reicht oft aus, wenn du ein paar hast, die dich sehen und die dich da gut unterstützen, auch wenn ein paar dabei sind, die es gar nicht tun. Aber wenn du da wirklich jeden Tag gegen eine Wand läufst und du gibst da dein Allerbestes und trotzdem bist du immer der Störenfried, die Störenfrieder und kommst überhaupt nicht parat und bist permanent unglücklich und versuchst dich nur anzupassen, also das macht Seelen auf Dauer einfach kaputt, das wissen wir alle.
Ja, also ein Kind mit solchen Doppeldiagnosen hat es wirklich einfach richtig schwer. Ja. Ja. Es ist tatsächlich auch nicht so einfach, das zu handeln in der Schule. Ja, also das ist einfach, ne? Also Lehrkräfte haben es da auch nicht einfach. Ne?
Nee, also die wissen ja auch nichts drüber, ne? Im Normalfall, wenn sie sich nicht selber aus eigenem Interesse informiert haben.
Ja, und umso wichtiger ist es ja da, offen zu sein und zusammenzuarbeiten. Ja, also eine Lehrerin meines Kindes hat dann auch mal, also die eine der wenigen, die da zugänglich war für das Thema, hat auch gemeint, Frau Sand, ich kann es nicht leisten, für ihr Kind einen extra Unterricht zu machen. Ne? Aber geben Sie gerne Ihrem Kind mit, was Sie denken, was hilfreich wäre, und dann soll sie sich damit beschäftigen.
Das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, dass viele denken, oh Gott, dann müsste ich für dieses eine Kind einen extra Unterricht machen, was ja de facto gar nicht so ist. Und differenziert unterrichten darf man und soll man ja. Das heißt, ich habe ja immer Kinder, die vielleicht auch wesentlich langsamer sind als der Durchschnitt. Für die muss ich ja auch irgendwo vielleicht was Vereinfachtes haben oder die Arbeitszeiten flexibler gestalten. Und genauso kann ich es für Kinder machen, die schneller sind. Die kriegen dann nicht das fünfte Arbeitsblatt, das genau das gleiche ist, weil dann langweilen die sich zu Tode. Sondern ich brauche halt dann ein bisschen mehr Herausforderung. Und dann kann man eben so eine Mama, wie die Mildi ist, fragen oder auch einen Papa und sagen, Mensch, wie wäre das bei Ihrem Kind? Was würde denn da helfen?
Ne? Ja, und es ist ja... es gibt ja Material, ne? So ist es ja auch nicht. Ja. Es gibt ja mittlerweile eigentlich von vielen Lehrwerken diese Übungshefte, Arbeitshefte, mit denen ja viel gearbeitet wird. Da gibt es tatsächlich jetzt auch schon von vielen Verlagen Vorderhefte.
Ne? Die halt dann nochmal so ein bisschen weiter sind.
Ne? Die mehr in die Tiefe gehen oder... Mhm. Ne? Und es gibt teilweise, gibt es tatsächlich, da muss man aber gucken, ne? Aber vereinzelt gibt es tatsächlich auch schon solche Arbeitshefte, eine Version quasi normal, eine Version fordernder und die haben aber dann dieselbe Seitenzahl. Ja? Also du sagst deiner Klasse Seite 13, Aufgabe 5 und die einen haben dann, und also jeder hat dann quasi die unbedingt, ne, aber die passendste Aufgabe, ne? Und
das ist ja toll.
Man muss dann gar nicht extra zusammensuchen. Also sowas gibt es schon.
Ja. Schwierig wird es dann für euch Lehrkräfte, wenn ihr es selber nicht mehr korrigieren könnt. Aber nein, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und selbst wenn, könnt ihr euch ja auch nochmal was erklären lassen von den Kindern. Man lernt ja auch als Erwachsener gerne dazu. Du hattest ja den Verein vorher erwähnt, und ich weiß, dass du mir hast mir schon mal erzählt, die machen auch Schulungen, kostenlose Schulungen, sogar für pädagogisches Fachpersonal, gell?
Ja, genau. Also gibt's von verschiedenen Seiten, und also die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind ist da die Adresse, die ich da an erster Stelle auf meinem Schirm habe. Die fungieren deutschlandweit. Ne? Es gibt in jedem Bundesland gibt es da eine Stelle dafür. Es gibt eine Hotline, die man anrufen kann zu bestimmten Zeiten, wo ehrenamtliche MitarbeiterInnen.
Toll. Und die können einen dann beraten, wenn man sagt, ich habe ein Kind in meiner Klasse und das ist der Fall, natürlich anonymisiert. Wie könnte ich denn der Situation begegnen? Dann können die einen da unterstützen.
Ja, oder weiterverweisen.
Super. Ne?
Genau. Und es gibt eben auch kostenlose Fortbildungen für Lehrkräfte zum Beispiel dort.
Ja, finde ich Hammer. Also wirklich toll.
Und eben Kontakt zu Regionalstellen. Ne? Also bei uns in Regensburg gibt es eine relativ aktive Ortsgruppe auch, ne? wo man Eltern hinschicken kann. Empfehle ich ganz oft, ne? dahin
Schön.
Zu gehen, sich zu informieren. Dafür muss das eigene Kind auch noch gar nicht getestet sein, ja, und schon gar nicht hochbegabt getestet. Wir wissen ja auch, dass auch die so ein bisschen unter dieser magischen Grenze 130 sind, ne, denen geht es ja auch nicht anders. Ne?
Ja.
Genau, also auch, ne, man kann da auch einfach hin, um sich zu informieren. Mhm. Kontakte zu knüpfen. Die Eltern, die dort unterwegs sind, die kennen sich aus. Ja, die
Schön.
Wissen, welcher Lehrer an welcher Schule okay ist, ne? Wo das eigene Kind gut aufgehoben war, wo man hingehen kann zur Diagnostik, wo man besser nicht hingeht. Ne? Also das sind die Menschen, die ganz, ganz vorne dran sind und die Informationen haben, die man selber gut brauchen kann. Da würde ich mich immer hinwenden.
Das klingt auf jeden Fall nach einer super Empfehlung. Jetzt schaue ich gerade noch, also wir hatten noch eine Frage, die kann man, glaube ich, ganz leicht abhandeln. Kann es sein, dass alle drei Kinder einer Familie hochbegabt sind, beziehungsweise zumindest eine starke Tendenz da ist? Bisher ist nur der Größte sicher getestet, die Mittlere im Zuge einer anderen Behandlung. Bei der Kleinsten besteht meinerseits eine ganz starke Vermutung. Genau, und ab wann wäre die Testung sinnvoll? Das haben wir schon geklärt. Aber was sagst du dazu? Ist es möglich, dass alle drei Kinder hochbegabt sind in einer Familie?
Ja, tatsächlich schon, weil es eben teilweise Vererbung ist. Es ist aber nicht Standard, ne? Aber es bewegt sich dann in einem ähnlichen Feld oft, ne? Aber auch nicht immer. Also Studien sagen, dass Hochbegabung so 50-80% vererbbar ist. Mhm. Ne? Also 50-80% der kognitiven Begabung sind vererbbar. Ob und wie sich diese vererbte Begabung dann entfaltet, hängt halt auch wieder von verschiedenen Faktoren ab. Ja? Umwelt, Beziehungen, Förderung auch.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, also die Anlage wird vererbt, die Entwicklung entscheidet sich dann halt im Alltag. Ne? Es gibt schon auch Familien, wo nur ein einziges Kind dann mal hochbegabt ist und die anderen nicht und die Eltern auch nicht. Ne? Weil, also in Intelligenz, Hochbegabung wird polygen vererbt, das heißt, von vielen Genen abhängig. Es gibt andere Dinge, die sind hängen an einem Merkmal, also Blutgruppe zum Beispiel.
Und da sind es halt mehrere Gene, die
genau,
betroffen
da ist
sein
es ein
müssen.
Zusammenspiel von verschiedenen Genen und dann kommt halt bei einem Kind das raus und beim anderen das. Ne? Es gibt Familien, da sind irgendwie alle giftet. Ne? So in meiner Herkunft Familie zum Beispiel, ne, bewegt sich das alles irgendwie 125 plus, ne? Manche mit 3 plus und manche nur mit einem. Das ist aber tatsächlich eine Ausnahme, ne? Genau, also es kann schon sein, der Schluss liegt nahe, kann
muss
aber auch.
Kann auch sein wie bei Young Sheldon, dass du sagst, du hast einen so einen Superknaller und dann hast du zwei, die jetzt eher nicht so.
Also ja, gibt's auch, ne? Gibt's auch gar nicht so selten. Also es ist schon wahrscheinlicher, dass es mehrere Kinder in einer Familie gibt, die überdurchschnittlich begabt sind. Ja? Und gleichzeitig ist es trotzdem auch völlig realistisch, dass nur ein Kind hochbegabt ist und die durchschnittlich, ne? Oder halt im oberen durchschnittlichen Bereich liegen, also so bis 115.
Ja. Das gibt's genauso auch. Wie es ja auch sein kann, dass man einfach sagt, es gibt Familien, da hat ein Kind ADHS oder ist auf dem Autismus-Spektrum und die anderen sind neurotypisch. Ist aber ehrlich gesagt ist es meistens selten. Oft sind es dann halt die, weniger auffällig sind, aber es gibt es trotzdem. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch Familien, die haben 5 Kinder und alle haben ADHS, ADHS oder sind auf dem Spektrum einfach nur. Also kann genauso sein, ist ja auch einfach eine Neurodivergenz. Insofern ist bunt gemischt, ihr könnt alles haben. Das ist, Leben ist eine Wundertüte.
Genau. Und man muss halt auch immer genau gucken, bei Mädchen stellt es sich anders dar als bei Jungs in der Regel. Na? Und Hochbegabung kommt manchmal halt auch nicht alleine. Na, wie gesagt, man kann ja auch noch eine ADHS zum Beispiel haben. Ja. Und wenn sich das überlagert, na, dann stellt es sich auch wieder anders dar. Na? Und natürlich, wenn ich eine ADHS habe, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch bei einem IQ-Test nicht so abliefern können. Ja? Ja. Und das kann halt eben so ein Ergebnis auch mal verfälschen. Und was auch noch so ein Punkt ist, wir können ja nur kognitive Begabungen überhaupt testen. Ja. Und jede andere Form der Intelligenz, ja, jeder andere Begabungsbereich ist so ja nicht darstellbar. Ne? Und dann hast du halt ein Kind, was jetzt ausgerechnet irgendwie in diesen kognitiven Geschichten nicht ganz so der Überflieger ist, aber dafür musisch, emotional, kreativ, künstlerisch, papo.
Ja. Aber das lässt sich dann nicht abbilden quasi. Ganz das ist einfach dann nur unser Gefühl und wir sehen es, aber wir können es halt nicht, wir haben halt keine Bestätigung dafür.
Ganz genau. Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, ja, kann schon vorkommen, muss aber nicht.
Genau. Alles geht, muss aber nicht. jetzt müssen wir mal gucken. Dann hatten wir noch, kann eine Testung gegebenenfalls auf Hochbegabung und ADHS auch gemacht werden, wenn keine Überweisung vom Kinderarzt vorliegt? Also bei der ADHS kann ich gleich zumindest für mein Bundesland sagen, nein, ohne Überweisung kriegst du keine ADHS-Testung, weil das ist teuer. Wie ist denn bei der Hochbegabung? Kann man die auch als Kassenleistung machen mit Überweisung und muss man die automatisch selber zahlen, wenn man auf eigenen Verdacht hingeht?
Also mit man geht ja mit einer konkreten Fragestellung hin. Ne? In der Regel verhält sich das Kind irgendwie auffällig, herausfordernd, was weiß ich. Ne? Dann ist es eigentlich, ne, wenn so ein Kind dann in einer KJP-Praxis landet, dann ist es eine Kassenleistung. Ja. Ja, wenn dann geguckt wird, was steckt denn da dahinter? Zu einer vernünftigen Diagnostik gehört eine Intelligenz-Diagnostik
auch,
mit dazu. Ne? Ja. Und wenn du dann so ein Kind hast wie ich, was sich im Kindergarten dann ständig auffällig, aggressiv verhält und ne, wenig Impulskontrolle zeigt und so weiter, dann ist es in so einer Praxis gut aufgehoben. Mhm. Ne? Und wie gesagt, dann gehört das einfach als Kassenleistung damit dazu. Jetzt einfach nur hinzugehen und zu sagen, na, ich würde jetzt mal gern wissen, wie hoch ist der IQ bei meinem Kind, dann natürlich nicht. Gott sei Dank nicht. Ne? Also da finde ich wirklich, das muss die Solidargemeinschaft halt auch nicht bezahlen. Ne?
Ja, und es ist eh so, dass ja wie bei allen Diagnostikstellen meist lange Wartelisten sind, weil so ein großer Bedarf da ist und so wenig Hilfestellen eigentlich da sind. Wenn wir die dann auch noch verstopfen würden, quasi mit Ich will es einfach nur mal gern wissen. Mal vorsichtshalber. Nee, es fällt überhaupt nicht auf, aber es könnte ja sein. Heute haben ja alle ein bisschen ADHS und Hochbegabung. Gehen wir halt mal zum Testen.
Ja.
Das ist dann nicht.
Nee, und gleichzeitig gibt es natürlich private Testinstitute, Testambulanzen auch für ADHS.
Ne? Und die Kosten,
und da kannst du natürlich hingehen und kannst dein Kind für Geld testen lassen, untersuchen lassen. Ne? Da ist man dann halt ein paar hundert Euro los.
Ja, dafür bist halt dann im Normalfall schneller dran. Oder also du testest ja oder du darfst ja auch auf Hochbegabung testen als Begabungspädagogin, Ka? Oder?
Das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich, ne? Und ich könnte das, wird aber nicht anerkannt, weil ich keine Psychologin bin.
Genau. Also das wäre jetzt wirklich nur, wenn die Eltern sagen, ja, das ist mir jetzt egal, ich will es halt für mich jetzt erstmal wissen und dann überlegen wir uns, ob wir noch so einen offiziellen Diagnoseweg gehen. Aber erstmal wollen wir es nur wissen, oder vielleicht wird es ja für die Schule zumindest schon mal. Klar, also für Nachteilsausgleich gibt es ja eh nicht, aber für mehr Verständnis würde das für die Schule vielleicht schon mal reichen, wenn da so eine Frau Sand einen Schrieb aufsetzt und sagt, bei der Testung kam raus das, oder?
Ich habe mir das mal überlegt, ich würde sowas gar nicht machen, denn diese Testmanuale sind wahnsinnig, wahnsinnig teuer.
Ja.
Ja?
Ja.
Da ist man ein paar tausend Euro los und dann hast du nur ein Testmanual. Ja.
Ja?
Du brauchst aber eine ganze Latte verschiedene, denn du musst auch Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache, als Herkunftssprache sprechen.
Musst du in deren Muttersprache testen dann, ja.
Sinnvollerweise, ja. Es gibt Kinder, die sind irgendwie sprachentwicklungsverzögert. Es irgendwie in irgendeiner Weise eingeschränkt. Ja? Es gibt für unterschiedliche Settings verschiedene Testmöglichkeiten.
Ja. Ja?
Und das alles anzuschaffen, ist unfassbar teuer. Ja?
Ja.
Allein das wäre für mich schon ein K.O.-Kriterium.
Ja.
Ne?
Außerdem bindet das viel zu viel Ressourcen bei dir, weil du musst ja auch noch anderweitig was machen. So. Weil dann müsstest du, also wenn du zigtausende von Euros für die Testmanuale zahlst, dann musst du ja quasi einfach auch sagen, ich mache jetzt das ist jetzt mein Hauptgeschäft.
Das muss man ja erstmal wieder erwirtschaften. Ne? Und es gibt halt Menschen, die machen nur das, ne? Und die machen dann, die haben dann vielleicht auch eine psychotherapeutische Praxis, ne?
Genau.
Ne? Man muss das ja auch, also ich würde auch sonst nicht testen, ne? Denn das ist was man wirklich lernen muss und wo es auch nicht nur darum geht, jetzt mal eben so einen Test zu machen, sondern da braucht es ganz viel Fingerspitzengefühl, ganz viel Erfahrung. Da hängt noch so viel mehr dran als nur irgendein Testergebnis, ja, was dann irgendwie auf dem Papier rauskommt. Ne? Und eben gerade mit so Zusatzdiagnosen und zusätzlichen Fragestellungen und auch gerade mit Kindern, ja, Kinder,
muss man
die
schon
vielleicht
achtsam sein. Ja.
Schon gar nicht mehr leisten wollen, weil sie es längst verlernt haben, ja, die gut abzuholen. Also da hängt so viel mehr dran. Und da ist oft so eine private Testadresse Gold wert, ja, weil da ganz umfangreich drauf geguckt wird, ja. In so einer KJP-Praxis oder SPZ oder sowas, da wird oft nicht so viel Wert gelegt auf Kontaktaufnahme, Beziehungsaufbau, ne, dass das Kind sich erstmal wohl und sicher fühlt, damit es überhaupt abliefern kann. Ja, sondern die haben ja auch Stress und Zeitdruck.
Also bei uns war da nichts mit vorher kennenlernen. Wir hatten ein Kennenlerngespräch und es war wirklich kurz. Und der nächste Termin war dann direkt die Testung. Und da sollten die Eltern möglichst auch nicht mit dabei sein. Also man darf, wenn es unbedingt sein muss. Aber also da frage ich mich dann schon auch, wie optimal das ist. Also die Voraussetzungen sind da auch nicht super. Aber letztlich können wir festhalten, also ihr müsst es eigentlich nicht selber bezahlen, aber ihr könnt auch nicht aus Lust und guter Laune. Es muss triftige Gründe dafür geben und dann schreibt im Normalfall der Kinderarzt, die Kinderärztin eine Überweisung aus. Und wenn nicht, auch hier wieder, hat bei uns wunderbar geholfen. Also die Erzieherin im Kindergarten hat gesagt oder die Lehrkraft in der Schule hat gesagt, das Verhalten sei auffällig, wir mögen es bitte testen lassen und da wurde nicht mehr nachgefragt.
Ja, genau. Und also im SPZ, ne, Sozialpädiatrisches Zentrum, da brauchst du eine Überweisung vom Kinderarzt. Ja. Ne,
und auf geht jeden
auch
Fall.
Zum Hausarzt oder sowas. Und
dann aber in der normalen Praxis kannst du dich so sogar. Ne?
In der KJP-Praxis brauchst du keine Überweisung vom Kinderarzt, denn das ist ein Kinderarzt.
Ja,
ein Kinder- und Jugendpsychiater oder eine Psychiaterin.
Ja.
Aber das ist genau die richtige Anlaufstelle und da braucht man keine Überweisung.
Und bei denen ist es auch so, wenn es eine ADHS-Diagnose zum Beispiel ist oder eine Autismusdiagnose obendrauf kommt oder was, dann ist das dadurch, dass das Psychiater, Psychiaterinnen sind, also Ärzte, ist das auch gleichzeitig gültig für die Schule. Weil also bei uns in Bayern ist es zumindest so, dass Gutachten von PsychologInnen nicht anerkannt werden für Nachteilsausgleiche, was eine Frechheit ist. Also ich hatte ein 10-seitiges Gutachten und trotzdem mussten wir nochmal ins SPZ und das nochmal bestätigen lassen, diese Diagnose, bevor da in der Schule auch nur ein Finger gerührt wurde.
Richtung Nachteilsausgleich. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, denn der Vorteil von so einer Diagnostik in der Privatpraxis ist ja eben auch, dass die ausführlich gucken und in der Regel bekommt man ein ausführliches Gutachten und ein Testergebnis
so Brief.
Oder ein Kommentar. Ja,
ja genau. Na,
also oft kriegst du aus dem SPZ oder aus der KJP nur in einem Gespräch kurz gesagt, was los ist und mehr ist es nicht. Ja. Ja, und damit kann ja auch, wie soll eine Schule, eine Lehrkraft damit was anfangen können?
Ja,
ja? Also nur weil dann da steht, Gesamtergebnis 133, kann doch eine Lehrkraft auf einmal was damit anfangen. Die weiß doch deswegen noch lange nicht, was genau mache ich denn jetzt mit dem Kind? Wo sind die Stärken? Wo sind die Verbesserungspotenziale? Wie kann ich dieses Kind fördern und fordern? Ja, und das ist der Vorteil von so einem ausführlichen Gutachten und da sind dann 300, 400, 500 Euro auch echt gerechtfertigt dafür. Ja, aber wenn du dann mit so einem Gutachten in die Schule gehst und dann sagt die Schule aber, ja, ist ja alles gut und schön, aber da steht ja jetzt kein Arzt drunter oder keine Psychologin dahinter, ne? Auch schwierig.
Ja, find ich auch absolut. Also das ist auch ein Thema, da könnte man wahrscheinlich 5 Stunden drüber reden. Jetzt schaue ich. Ach ja, es gab noch einen, gibt es Literaturtipps für hochbegabte Kinder? Es ist halt die Frage, ich nehme an, eher Literatur über hochbegabte Kinder, weil Literaturtipps für hochbegabte Kinder, da kommt es ja immer wieder auf die jeweiligen Interessen an. Welche Form von Astrophysik euer Kind gern mag, war schon gesagt.
Wenn damit gemeint ist, ein Buch für Kinder über Hochbegabung, also was das Thema
kann sein.
Ich bin hochbegabt, aufgreift, da gibt es so gut wie nichts. Ich weiß.
Dann schreibt die Mail, die dann bald eins, hoffe ich. Also ich habe es jetzt schon zweimal gesagt. Jetzt muss es mal kommen.
Ich habe es auf meiner langen Liste. aber Kinderbücher schreiben ist echt nicht so einfach. Da brauche ich eine Eingebung dafür. Ich finde, also Erwachsenenbücher schreiben
ist
nicht so einfach.
Ich weiß absolut, was du meinst. Ja.
Geht mir tatsächlich deutlich leichter von der Hand. Aber kommt eines Tages. Ich weiß, ein Buch über hochbegabte Kinder fürs Kindergartenalter oder oder für Grundschulalter, das heißt Tilts Talente. Mhm. Da geht es um ein hochbegabtes Kind. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was ich so bisher gefunden habe, irgendwie zu dem Thema für Eltern, wie sie ihr hochbegabtes Kind gut begleiten können, gibt es mehr. Eins, was ich ganz gerne mag, ist hochbegabte Kinder klug begleiten, heißt das.
Ach, auch noch so ein nettes Wortspiel.
Genau. Das andere heißt hochbegabt und trotzdem glücklich. Das finde ich auch gut. Da geht es nämlich auch um Kindergarten und Schule.
Mhm. Also sowas und kann es man sagt auch schon gleich, dass das halt schon auch Bürde sein kann, dass man schon darauf achten muss, wie man die Kinder begleitet, ne? Damit die nicht irgendwie da sich nicht gut fühlen in ihrer Haut. Nicht das Gefühl haben, ich bin immer falsch.
Naja, das Ding ist halt, es ist wie bei ADHS und Autismus und Pipapo, die Welt passt nicht so gut zu Menschen. Ja,
dann hat man Angebot, selber das Gefühl, man selber passt nicht, weil die Welt nicht passt.
Das Angebot für die breite Masse passt nicht zum einzelnen Menschen.
Genau.
Und so wächst man halt eben auf. Ne? Und Faden verloren.
Aber war auch, also ich finde, wir haben es auch schon gut abgewickelt jetzt mit dem Faden so. Ihr habt es jetzt verstanden. Also Hochbegabung
jetzt habe ich meinen Faden wiedergefunden.
Sehr schön.
Das Ding ist halt, von hochbegabten Kindern wird grundsätzlich immer nur Anpassungen verlangt. So wie von anderen Neurodivergenzen auch. Ja, es wird immer verlangt, na reiß dich doch mal zusammen, ist doch alles nicht so schlimm.
Ja, das ist ja eigentlich noch einfacher als die anderen in dem Fall bei der Hochbegabung. Ja. Das, glaube ich, kommt auch noch mit dazu.
Na, also bei Hochbegabten, na, also dass Menschen, die einen großen Bewegungsdrang haben, na, dass es da gar nicht passen kann. Das ist noch leichter nachzuvollziehen. Ja? Oder wenn Reize zu viel sind und so weiter. Mhm. Ja? Wenn Arbeitsblätter nicht erfasst werden können und so. Ja? Aber wenn es dir zu fad ist, das ist für die Menschen, für die es so nicht ist, nicht nachvollziehbar. Wie schlimm das ist. Und dann kriegst du auch noch gesagt, na, so Langeweile ist doch toll für Kinder, da ist doch Raum für Kreativität.
Genau.
Das muss man einfach mal aushalten, dann entstehen da ganz tolle Sachen.
Mm.
Das ist aber für ein hochbegabtes Kind so nicht wahr. Ja.
Die drehen dir da am Rad und es eskaliert dann völlig.
Ja, ganz genau. Ne? Und in der Schule ist doch auch kein Raum dafür, dass dann da Mords was Tolles draus entstehen kann.
Ja,
sondern die Realität sieht so aus, dass das Kind auf seinem Bobbes sitzt und Löcher in die Luft guckt und gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt aus diesen wilden Gedanken und aus dem, was da vielleicht möglich sein könnte, irgendetwas Kreatives, irgendetwas Tolles zu schaffen und das irgendwie umzusetzen, sondern es ist gezwungen, da zu sitzen und nichts zu tun. Ja? Und wenn es etwas zu tun bekommt, dann in der Regel einfach immer nur noch mehr von dem, was es eh schon kann
was
und was
es schon,
eh
was langweilig ist. Ja.
Ja? Und das ist tödlich. Studien sagen uns, hochbegabte Kinder verbringen im Schnitt 50% ihrer Schulzeit damit, auf die anderen Kinder zu warten. Das ist das, was sie tun. Es wird von ihnen verlangt, sitz ruhig da, muck nicht auf und warte, bis die anderen nochmal so weit sind. Und dann sitzen diese Kinder da und melden sich und wollen gern drankommen und wollen zeigen, was sie können. Ne? Bedürfnis nach Anerkennung, nach gesehen werden und so weiter. Und kommen aber noch deutlich weniger dran als die anderen, denn die Lehrkräfte durchschauen das ist ein schlaues Kind, das weiß die Antwort sowieso. Wenn ich dieses Kind jetzt dran nehme, dann ist mein Unterricht an der Stelle vorbei, weil dieses Kind wird diese Frage korrekt beantworten.
Ja.
Und dann wird dieses Kind eben gerade nicht drangenommen, sondern anderes, wo die Lehrkraft dann vielleicht schon denkt, okay, da ist es vielleicht ein bisschen holprig.
Ja.
Kann ich, ne, das hat einfach didaktische Gründe, dann kann ich anhand dieser vermutlich nicht so ganz richtigen Antwort das Thema nochmal aufgreifen, von der anderen Seite aus aufrollen und nochmal erklären und nochmal durchkauen. Und das ist einfach für den Unterricht, für die anderen Kinder gut. Ja, und das hochbegabte Kind sitzt drin mit scharrenden Hufen, völlig frustriert, weil es nicht drankommt und nicht abliefern darf.
Ja. Ja.
Und dann wird es ruhig gestellt mit einem Stapel Arbeitsblätter mit genau demselben Quatsch nochmal. Ja.
Ja.
Also da geht es vor die
Runde. Das ist der Ansatz definitiv ein falscher. Also ich hoffe, es haben auch ein paar Lehrkräfte zugehört, weil ich also immer der Meinung bin, dass die meisten da mega engagiert und bemüht wären, aber es fehlt halt einfach an Wissen, weil es nirgendwo vorkommt. Und jetzt wisst ihr, also ihr könnt euch das sogar kostenlos holen beim Verein fürs hochbegabte Kind. Deutschen Verein fürs hochbegabte
Kind.
Deutsche Gesellschaft fürs hochbegabte Kind. Das können wir ja auch nochmal verlinken. Und ansonsten macht, Mildi, du machst auch Beratungen zum Thema.
Genau.
Also, wenn ihr da
also in der Regel Elternberatungen mit vorliegendem IQ-Test oder auch mit der Fragestellung, könnte das eine Hochbegabung sein, Mädchen und so. Oder auch, was gibt es für Möglichkeiten, genau für mein Kind, mit unseren Ressourcen und unseren Voraussetzungen. Ich mache aber auch Seminare für Fachkräfte in Kitas zum Thema Hochbegabung. Allerdings aktuell nur vor Ort, ne, bei uns in Bayern, Oberpfalz.
Also wenn ihr einen Flug springen lasst und ein gescheites Hotel und so, dann denkt sie vielleicht doch mal nach, dann fliegt sie vielleicht auch mal nach Hamburg oder so. Aber da müsst ihr halt was springen lassen, Freunde.
Ja, ach, da gibt es bestimmt auch andere in der Nähe, die das dann statt meiner übernehmen können. Ne? Bin da ja nicht die Einzige.
Mensch, Mildi, jetzt mach doch nicht mein ganzes Marketing für dich kaputt. Ich wollte gerade noch Karten für König der Löwen abends raushandeln, weißt du nicht? Babysitter quasi, Flug fürs Kind gleich mit oder für die Kinder?
Nee, also aber man kann mich schon auch einladen. Ne? Ich mache auch Inhouse-Schulungen oder auch, was natürlich auch möglich ist, ist eine Beratung für ein Kindergartenteam online über ein bestimmtes Kind, ne? Was vielleicht möglicherweise hochbegabt ist. Ne? Und sich da ein, zwei Stunden ein bisschen Input zu holen. Na, da muss man jetzt nicht unbedingt...
Ja, das bringt einen ja oft schon weiter, wenn er sagt, er macht eine Fallbesprechung und habt so ein bisschen kollegiale Beratung quasi und kriegt Input. Also dass er das auf jeden Fall, das könnt ihr nutzen. Also jetzt wisst ihr ganz viel über Hochbegabung und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann folgt ihr der Mildi natürlich auf Instagram und unserem Kompetenznetzwerk Neurodivergenz sowieso, hoffentlich schon. Vergesst auch nicht unseren Adventskalender, der läuft noch ein paar Tage. Da gibt es auch tolle Sachen die nächsten Tage noch.
Oh ja.
Und ansonsten wünsche ich mir schon mal vorsichtshalber frohe Weihnachten, weil ich muss jetzt gerade rechnen, wenn die Folge am Samstag rauskommt. Oh mein Gott, das ist so kurz vor Weihnachten, dass die nächste Folge dann erst nach Weihnachten rauskommt. Ach, so ein liebes bisschen. Okay, ich muss jetzt erstmal schnell in eine Tüte atmen gehen und dann, und dann schnell noch irgendwie. Ja, ich kann gar nicht viel machen heute, weil krankes Kind zu Hause. Genau. Ja, dann wünschen wir schon mal frohe Weihnachten und eine schöne Adventszeit und
ja,
so.
Ja, eine schöne restliche Adventszeit, genau.
Genau, lasst euch nicht stressen.
Weihnachten. Möglichst nicht, genau. Genießt die Zeit, bleibt gesund.
Genau, bleibt hochbegabt.
Bleibt so, wie ihr seid toll so, wie ihr
genau.
seid.
Und Kinder auch. Wir hören uns bald wieder, bestimmt auch ganz bald wieder mit der Mildi. Gell, Mildi?
Unbedingt.
Wir finden immer wieder Themen. Okay, dann bis bald. Tschüss, ihr Lieben.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.